ARD Sounds.
Chaos an der Saale, der HFC kommt nicht zur Ruhe.
Wegweisende Kantersiege, Hansa und Dynamo deklassieren die direkte Konkurrenz.
Und Scheiß auf die Hand, das heldenhafte Bundesliga-Debüt von Matteo Raab bei Union Berlin.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen, ich schaue Ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Die nächste Ausgabe von Im Osten geht die Sonne auf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Jungs. Wie geht's euch?
Hallo, hallo.
Hallöchen. Ja, ohne Sonne, muss man ehrlich sagen, heute, ne? Also,
ja, stimmt. Ich so rausgucke. Bei mir ist auch hier im Norden geht der Regen auf. Hier ist auf jeden Fall grauer Himmel und es tröpfelt.
Aber ich bin
super drauf.
An diesem Wochenende,
ich bin auch super drauf.
Von so vielen gehört bei den Produktionen vor Ort, boah, es war doch schon so schön und wir konnten es doch schon so genießen und gestern wieder mit Winterschuhen und Winterjacke, meine Güte, ey, jetzt ist aber auch langsam gut.
Wo war denn dieser Platz so beschissen am Wochenende, in Aachen oder so? Ja doch, Cottbus hat in Aachen gespielt und das sah aus wie, Junge, ey, wie so eine Sandkiste auf dem Spielplatz, wo so 10, 8-Jährige irgendwie den ganzen Tag irgendwie gespielt haben.
Also Rasen reingeschmissen haben.
Ja, wirklich. Ganz schlimm.
Ja, krass. Wie war euer Wochenende, Gregor? Boah. Altona 93, ansonsten?
Ich war bei Altona 93 und habe da einen Chemiker getroffen. Das fand ich ganz witzig.
Echt?
Ach, ist ja witzig schön. Hier. Der Ostfußball auch im Norden vertreten, ist doch schön. Ja, genau. Nee, ich habe am Freitagabend Magdeburg geschaut und gestern Dynamo auf dem Sofa. Und ja, Samstag da ein bisschen beim Fußball gewesen. Wie war es bei euch? Wo wart ihr?
Ich war in Oberhof bei meiner Freundin am Samstag, habe mich mal im Biathlon versucht, war von allen, das ist jetzt ausdrücklich nicht gelogen, ich war von allen 20 Schützen, also wir haben geschossen quasi nur, ohne das Laufen dazwischen, ich war von allen 20 der Schlechteste, weil ich dann sowas an mir habe, dass wenn ich aus meinem Flow rauskomme und den ersten und zweiten verreiße in Folge, dann bin ich wie ein bockiges Kind nach wie vor manchmal und schrubb dann einfach durch, so halbautomatisch, weil ich sage, komm, kein Bock mehr auf die Scheiße hier.
Wo du uns jetzt eigentlich sagen wolltest, eigentlich bist du der Beste.
Eigentlich ist nur das Mindset. Außer wenn ich keinen Bock habe, genau.
Das ist genau wie das, er hat gesagt, er war beim Biathlon, er war halt einfach nur schießen. Also.
Ich war, genau. Ja, gut. Und am Sonntag, ich habe gestern den ersten Bundesligasieg des Synthetics MBC in der Basketball-Bundesliga kommentiert in Weißenfels. Seit 13 Pleiten am Stück gegen Alba Berlin. Ganz lustig, auch bei Alba gibt es Fußballfans. Der Pressesprecher, habe ich schon mal gesagt, ist großer Cottbus-Fan. Seine Laune gestern entsprechend nach dem 1:4 desolat. Und ich habe noch einen Spieler genötigt, Norris Akpakoko, liebe Grüße. Der war früher Fußballer, hat auch bei Werder Bremen gezockt in der Jugend, ist dann zum Basketball und habe den mal genötigt, sich über den Videoassistenten abzukotzen. Und siehe da, auch er hat sich da negativ geäußert. Also sportartenübergreifend sehe ich da weiter Feuer jetzt.
Da sind wir uns einig, ja. Ich habe am Samstag dieses völlig verrückte Fußballspiel in Chemnitz kommentiert. Gegen Rot-Weiß Erfurt kommen wir ja gleich, wenn wir über die Regionalliga sprechen, noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und gestern war ich in Ulm und habe moderiert bei den Spatzen und Pavel Dotschev kam vor der Sendung zum Interview und hat uns im Grunde die Themen hingelegt, weil er gesagt hat, alle meine Ex-Clubs kriegen auf die Fresse. Münster, Aue, was ist denn hier gerade los mit meinen Vereinen? Ja, die werden wir natürlich alle thematisieren im Laufe dieser Ausgabe. Jetzt erstmal ganz schnell noch unsere Vorstellungsrunde. Es sind drei Buchstaben, die Fußball-Deutschland Woche für Woche tief bewegen und hoch emotionalisieren. Ich rede nicht von VAR, ich rede von RYL. Hier ist Gregor Rühl.
Ach ja, herrlich. Wenn er über Fußball redet, dann ist jedes Spiel ein Blockbuster. Er hat gestern Abend sämtliche Podcast-Oscars gewonnen und auch auf dem Platz war er stets ein fantastischer Schauspieler. Hallo, Paddy Fritsch.
Stimmt, gestern war die Oscar-Verleihung, ne?
Ja, heute Nacht.
Ja, stimmt. Ach, heute Nacht. Ne, die Zeiten, wo ich da wach geblieben bin, die gab es noch nie. Ja, und mit dabei, und da bin ich sehr froh, dass er es geschafft hat und dass er nicht mehr im Mittelkreis steht, eingepfercht von Fußballspielern des FC Chelsea Football Club. FC Chelsea Football Club, das war doppelt, ist egal. Alex Küpper, schön, dass du es geschafft hast daraus.
Ja, wirklich. Also das war ja die bizarrste Szene des ganzen Spieltags, oder?
Ganz komisch.
Kurz zur Erklärung für alle, die es nicht gesehen haben. Chelsea, Premier League, die machen immer so einen Huddle sozusagen, aber auf dem, also im Anstoßkreis quasi, um den Anstoßpunkt herum.
Genau, warum auch immer.
Ja, genau. Normale Menschen machen das eigentlich immer in der eigenen Hälfte. Chelsea sagt dann, no way. Und der Schiri, der wusste das vorher und sagte aber, er stand schon da an dem Anstoßpunkt mit Ball am Fuß und hat es nicht eingesehen, wegzugehen. Warum auch? Warum sollte er? Und die Chelsea-Spieler haben sich einfach ringsrum gestellt und du siehst diese bückenden blauen Spieler und in der Mitte steht ein gelber Schiri, der einfach da steht wie...
Ja. Völlig absurd. Ey. Jeder Artikel in England immer nur bizarr. Ja. Das ist bizarr.
Und der Beste, der den mal vor dem Spiel eine gelbe zeigen sollen.
Genau.
Die ersten 11 gelben Karten, die vor einem Fußballspiel gezeigt wurden.
Der beste Kommentar zu dem Ding, das ist ein Grafikfehler bei FIFA. Es sieht wirklich so aus. Der gehört da einfach nicht hin. Stimmt, was macht der da? Stimmt.
Ey, wild, ey.
Weltklasse. So, Jungs, dann lasst uns mal reinstarten mit unserem Blick an die Basis. Wir haben viele, viele wirklich lustige Rückmeldungen bekommen auf unsere Frage letzte Woche nach der nervigsten oder anstrengendsten Auswärtsfahrt. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle dafür. Eure Teilnahme extrem wichtig an diesem Podcast. Alle Nachrichten werden gelesen und in Teilen dann auch veröffentlicht. Unter anderem die von René, der mir geschrieben hat. Ein BVB-Fan aus der Nähe von Leipzig und der hat mir erzählt von seiner Auswärtsfahrt mit seinem Kumpel, die ein bisschen kompliziert war, weil sein Kumpel arbeitet zwar am Flughafen Leipzig, hat aber selber Flugangst. Deshalb mussten sie die Auswärtsfahrt nach Sevilla mit dem Auto antreten, weit über 2000 Kilometer ohne Übernachtung, also einen ganzen Tag in der Karre gesessen.
2-3.
Ja. Also laut Google Maps sogar ein bisschen mehr. Irgendwo 2-3, 2-4, 2-5 dürften es gewesen sein.
Einfach durchgefeuert.
Die kennen da so eine Abkürzung, kurz hinter Barcelona.
Einfach durchgefeuert, schön mit Geschwindigkeitsbegrenzung im Süden Europas. Ja, am Ende wurden sie belohnt durch einen 4-1 Auswärtssieg vom BVB, der ja heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das müssen wir an der Stelle dazu sagen. Und haben sich dann auf die sehr freudige und lustige Rückfahrt gemacht.
Ja, ich habe von Jakob mir was rausgesucht, der hat bei Spotify geschrieben, nach dem Testspiel von Dynamo Dresden in Prag 2023 wollten wir mit dem Zug zurück nach Dresden fahren. Es waren ca. 30 Grad Außentemperatur und im überfüllten Zug fiel die Klimaanlage aus. Davon habe ich ja letzte Woche auch erzählt, das war ja der Grund dieser Frage. Dann sagt er, was aber einige Dynamo-Krieger nicht davon abgehalten hat, ihre Brotdosen mit Buletten zu öffnen.
Alter.
Ich war heilfroh, als wir endlich wieder in Dresden waren. Aber schön, wenigstens schön aufgewärmt dann das Essen. Herrlich.
Auswärts sind wir asozial.
Man muss dazu sagen, eure haben es wenigstens geschafft. Ne? Wir haben noch von Domen einen Kommentar bekommen, unter anderem, wir wollten auf Montag zweite Liga Topspiel nach Kaiserslautern gegen Paderborn fahren. 4 Leute, alle Urlaub, frisch 20. Als wir los sind, 7 Stunden vor Anpfiff von Nähe Oebisfelde, sind wir nach einer Stunde in den Stau gekommen. Nach 3 Stunden Stau, ich Fahrer, Kollegen Bimmelblau, haben wir entschlossen, das Vorhaben abzubrechen. Dazu kam eine Strafe, da Kollege am Straßenrand gepinkelt hat.
Klassiker.
Endstand war 0-0, nichts verpasst im Nachhinein, leider dadurch noch nie auf dem Betze gewesen. Beste Grüße. Ja, also das ist, habt ihr sowas schon mal gehabt, habt ihr schon mal abgebrochen? Wo irgendwie irgendwo hin, weil gesagt, nee, es macht keinen Sinn mehr, es ist wirklich auch joblich oder so?
Nee, Auswärtsfahrt oder beruflich noch nie abgebrochen, also noch nie Vollsperrung gehabt oder so, ging immer durch tatsächlich.
Nee, wenn ich ins Stadion will, dann gehe ich da auch rein.
Gregor Rühl.
So nämlich. Egal in welches. Hauptsache drin.
Ja, genau.
Exakt. Ja, also wir können natürlich nicht alle Nachrichten vorlesen. Es waren wirklich darüber hinaus noch sehr viele lustige und coole Geschichten mit dabei. Also,
danke dafür. Macht weiter, ey.
Ganz genau. So, Einheit Wernigerode wird 75 Jahre alt.
Glückwunsch.
So ist es. Wir feiern dieses Jahr ja wirklich sämtliche Geburtstage von Ostverein und am 10. April macht das auch Einheit Wernigerode. Da gibt es eine Ausstellung, da gibt es ein Kinder- und Familienfest. Also falls ihr in der Nähe von Wernigerode wohnt und noch nicht Fan seid, vielleicht nutzt ihr den Tag einfach mal, um da hinzufahren und beim 75. Geburtstag Anhänger zu werden von der Einheit aus Wernigerode im Mansbergstadion.
Auf dem Mansberg, wo es schon ganz große Emotionen gab. Ich denke damals an den Sieg im Landespokal gegen den Halleschen FC.
Stimmt, ja.
Also große Momente in der Vereinsgeschichte, lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizugucken. Vorbeigucken kann man auch morgen in Zwickau. Es wird ein besonderer Tag in dieser Stadt. Ich glaube, man kann fast von Ausnahmezustand sprechen, wenn dann aus dem Nichts der Fanmarsch startet, um an das Spiel damals gegen Celtic Glasgow zu erinnern. Große Fanaktion, Gregor, mit einer schon erfolgreichen Crowdfunding-Aktion.
Ja, ich glaube, bereits am Wochenende, die hatten ja das Ziel von 40.000 Euro ausgerufen, beziehungsweise es waren genau wie viel, 40.000 und noch irgendwas, weil ja so viele Zuschauer damals bei dem Spiel gegen Celtic im Stadion waren. Das haben sie schon längst erreicht. Und genau, morgen geht es dann los, dann ist Fanmarsch mit Mottoartikel und es gibt einen extra Dresscode für den Tag. Alle sollen bitte den Europapokal-Pin sich anpinnen, finde ich auch schön. Und einen Mottoschall, den es nur vor Ort gibt. Ja, und dann wird da ab 17 Uhr, wird sich getroffen und 18 Uhr wird losmarschiert. Sicherlich ein Spektakel.
In der Tat, schön, wie da die großen Traditionen weiterhin gelebt werden, Paddy. Und jetzt bin ich gespannt, wer ist Willi Wahnsa? Und was hat er zu erzählen?
Ja, Willi Wahnsa spielt in einem Verein, der lacht über so wenig Historie, denn sein Verein gegründet 1893, Freunde. Ja? 1893, ja, da ist natürlich ein dickes Uf dabei. Wir sollen unbedingt mal, wurde mir geschrieben, auf das Spiel schauen, hat mir Erik dagelassen als Nachricht. Und zwar das Spiel des TSV 1893 Langhennersdorf gegen den TSV Groß-Waltersdorf Eppendorf.
Ach, das war dieses Wochenende jetzt.
OGs wissen Bescheid.
Mann,
zur Halbzeit lag, so habe ich es rausinterpretiert, Langhennersdorf hinten mit einem desaströsen 1:4 und am Ende gewinnt Langhennersdorf dieses Ding noch mit 6:4. Und wer ist dreifacher Torschütze, Küppi?
Ich sag Willi.
Der Willi Wahnsa. Und Willi hat getroffen, Wassner, genau, Willi hat getroffen und dreimal das Ganze. Und mir wurde nochmal mit Nachdruck auch gesagt, es wäre toll, wenn wir drüber sprechen, denn aktuell versucht sich Willi noch so ein bisschen um die Kiste so drumrum zu schlängeln, die er quasi reinstellen muss in die Kabine.
Aha.
Und deswegen, liebe Grüße nach Langhennersdorf, Willi, der Kasten hat anzutanzen jetzt zum nächsten Training. Oder
da
spätestens zum nächsten
Spiel. Da kommst du jetzt nicht mehr
drum rum, Kollege. Nicht mehr drum rum. Liebe Grüße nach Langhennersdorf.
Was ist denn da los? Das geht ja so nicht. Sehr gut. Ja, aber an dieser Stelle, wenn wir vorhin schon über die kuriosesten und anstrengendsten Auswärtsfahrten gesprochen haben, lasst uns doch mal einmal eure größte Aufholjagd da. Entweder als Fan oder als Spieler auf dem Platz. Ja. Also ich kann sagen, die Aufholjagd, die mir am meisten wehgetan hat, auch wenn ich gerade nicht im Stadion war, sondern auf dem Heimweg vom Spiel Zwickau gegen Wiesbaden, unvergessen, war natürlich das 4:4 im Derby nach 4:0 Führung in Dortmund. Tut bis heute weh, also lasst uns gerne mal eure Geschichten da, entweder im positiven Sinne, wenn ihr das Ding doch noch gerissen habt, oder auch im negativen Sinne, wenn es dann ganz spät richtig übel wurde. Willi auf jeden Fall hat das Ding gedreht und eine geile Geschichte erzählt. Ich habe auch eine lustige Geschichte mit dabei von Edelfan Klausi, der in der Landesliga...
Heißt der so mit Vornamen oder was?
Der heißt Edelfan mit
Vornamen. Ja, genau.
Komischer
genau.
Vorname.
Ja, Nachname kenne ich nicht. Edelfan Klausi ist Doppelname. Ja. Er ist Fan von Dresden Laubegast und Allesfahrer. Heim und auswärts, immer mit dabei, immer mit der Bahn. Das ist groß. Klausi, an dieser Stelle Hut ab für das, was du da auf die Beine stellst für deine Jungs.
Du hast dir deinen Vornamen wirklich verdient.
Ja, und vor allem jetzt kommen Leute sagen, ja, Dresden-Laubegast, Sachsenliga, naja, du fährst trotzdem nach Reichenbach und Tarnheim und sowas spielst du ja auch, ne? Also das sind trotzdem auch mal 2,5 Stunden pro Strecke, wenn du mit den Öffentlichen fährst, also von Dresden aus.
Ja, also Riesenrespekt auf jeden Fall. Also jeder Auswärtsfahrer immer großen Respekt. Und wenn das dann sogar noch in diese unteren Ligen so weit reicht, die Liebe, dann ist das doch herrlich.
Ja, brutal, ey.
Ja, vielleicht kriegen wir immer mal ein Video, dann machen wir wieder ein Reel, wie über den aus Greifswald.
So, das Lustige ist, Lukas hat uns ja die Nachricht geschrieben, ne, von diesem Edelfan Klausi, und der hat auch einen vollen Freifahrtschein, weil die ihn auch gefragt hatten, so hey, was sagt denn da die Frau dazu? Und Zitat von Edelfan Klausi ist nur, die ist froh, wenn ich auch mal nicht da bin. hat er wohl so gesagt, deswegen, ja, dann kannst du weiterfahren.
Ist nicht spielfrei der Fußball? Nee, ist spielfrei. Doch, gell?
Doch,
die
ist
mal los.
Doch, die spielen bestimmt heute. Fahr nach Reichenbach.
Fahr einfach mal so los, nach Reichenbach. Guck erstmal,
Laube Gast 3 hat Nachholspiel, geh da hin.
Nicht, oder so du dich ärgerst, wenn du dann doch nicht da warst.
Laube Gast 3, genau, ein Nachholspiel.
Sehr gut. Paddy, du hast noch Rückmeldungen bekommen. Wir haben vor kurzem die Geschichte erzählt von dem Sohnemann, der sein erstes Spiel pfeifen darf.
Ja, unbedingt. Und Georg hat wieder geschrieben. Guten Morgen, Paddy. Vielen Dank für die motivierenden Worte im Podcast. Mein Sohn Mats, der hat sich echt riesig darüber gefreut. Das Spiel gestern lief echt super. Also vergangenen Montag war das ja, ne? Und da es ein Freundschaftsspiel war, kam es ohne Fouls oder Karten aus mit einem Zwinkern. Er war echt aufgeregt, aber mit der Zeit kam das Selbstvertrauen. Gespielt wird in der D-Jugend 3x25 Minuten. Man hat richtig gesehen, wie er von Halbzeit zu Halbzeit sicherer wurde. Am Anfang hatte er vor lauter Aufregung vergessen, die Zeit zu stoppen und fühlte sich ein bisschen verloren auf dem Platz. Zum Schluss stimmte aber die Körperhaltung und die Laufbereitschaft. Spieler, Trainer und Eltern waren zufrieden und zeigten Respekt, auch wichtig. Der Schiedsrichterpate hat ihn super gecoacht und wertvolle Tipps an die Hand gegeben. Bei dem Spiel war Mats eher Howard Webb. Viel laufen gelassen und nicht zu jedem Zweikampf weggepfiffen. Mal sehen, welchen Weg er nimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Schöne Woche euch und bis bald. Georg, liebe Grüße an dich und an Mats und auch noch an die Partnerin, die war ja genauso aufgeregt. Und das ist doch schön. Die erste Erfahrung, die muss einfach positiv sein, dass man eben auch weitermacht dann mit diesem anspruchsvollen Job dann, ne?
Ja, und immer schön laufen lassen, Fußball spielen lassen, so wie Svenja Blonski, der Svenja Blonski des Jugendfußballs.
So wie Schiedsrichterin Svenja Blonski. Die ist da ein perfektes Vorbild dafür.
Ja, sehr gut.
Hat noch keiner gebracht, den Joke, ich weiß. Nee,
der ist wirklich sowas von neu, Paddy, also stark, was du hier rausholst. Gregor, Vereinsname der Woche, was hast du am Start?
Was? Wie heißt ihr?
Ja, ich habe eine schöne Nachricht bekommen und zwar hat mir Hanuta bei Instagram geschrieben. Bezugnahme, geile Vereinsnamen. In Freiburg an der Unstrut kickt man für den FC Rotkäppchen Sektkellerei Freiburg. Kurz FCRSK Freiburg. War früher auch eine Betriebssportgemeinschaft, habe ich natürlich extra nachgelesen. Das sogenannte Unstrut-Derby gegen den BSC 99 Laucher lockt weit über 300 Zuschauer in die jeweiligen Bratwurst-Fresstempel. Der ganze Fanblock ist auch eher eine Fahrgemeinschaft, aber nach 10 Apoldaen siehst du ja auch doppelt. Fand ich super, also schöner Vereinsname und auch ein schönes Derby offensichtlich. Hat natürlich direkt gefragt, wann das nächste Derby stattfindet und dann sagt er am 9.5. leider beim Feind auf dem Sportplatz an der Eckartsberger Straße.
Also bei, aber Freiburg bei Laucher. Unstrut, wunderschön, wunderschöne Ecke.
Da müssen wir eigentlich ostdeutsche mal Toskana, sachsen-anhaltinische Toskana. Ist wunderschön da, ist ja nicht so weit von meiner Heimat entfernt und herrlicher Vereinsname. Ich schätze mal, ich würde da sogar so weit gehen, dass ich beim Spiel nicht mir ein Pilzchen besorge, sondern sogar so ein kleines Pikolöchen am Seitenrand.
Ein Pikolöchen?
Ein Pikolöchen.
Ja, sag nochmal kurz, FCRSK, FC
Rotkäppchen-Sektkellerei.
Rotkäppchen-Sektkellerei.
Also der Bekannte, ne, wir machen hier keine Werbung, aber ich glaube, man kennt es ja. Und ja, Freiburg, wichtig, da mit Y geschrieben und nicht mit I. Da genau. Deswegen auch unverwechselbar.
Aber vielleicht kann man das nächste Mal, wenn man den nächsten Verein sponsert, trotzdem auf das Sektkellerei verzichten, weil ich glaube, das erste Wort reicht da auch. Die Märchenbezeichnung reicht, da jeder weiß Bescheid.
Ja, du hast auf jeden Fall viele gute Möglichkeiten für irgendwelche Fansongs.
Bratwurst-Fresstempel fand ich auch schön.
Ja, überragend. Ja. Überragend. Bratwurst-Fresstempel. Einfach schön. Vielleicht gucken wir irgendwann mal vorbei. Wir müssen noch unser Tippspiel auswerten von vergangener Woche. Und ich kann euch sagen, Gregor Rühl ist der König der Kreisoberliga.
So.
Er hat nämlich die Partie zwischen dem ESV Petersroda und der SG Jeber Bergfrieden-Sernow mit 2:2 exakt richtig getippt.
Ja!
Da, Gregor, ich zieh den Hut.
Total, ey. Ich werde mir da sowas von drauf einbilden diese Woche, ohne Witz.
Ich werde das hier jedem
erzählen, noch auf der Straße.
Ja, Paddy und ich haben leider daneben gelegen. Gregor hat das Ding gezogen, war ja nun auch wirklich so nicht zu erwarten. Wir haben ja letzte Woche die Favoritenrolle ganz klar ausgemacht. Gregor, mutiger Tipp, am Ende richtig gelegen.
Ja, da muss schon viel Fußballkompetenz vorhanden sein, ne?
Ja, die musst du jetzt aber auch bestätigen. Die musst du jetzt aber auch bestätigen. Kreisklasse Erzgebirge Ost. TSV Geier gegen die SG 47 Wolkenstein. Kurz zur Einordnung. Geier Tabellenführer, Wolkenstein ist Elfter. Muss ich aber keine Sorgen vor der roten Laterne machen, weil Krumm-Hermersdorf 2 erst 2 Punkte geholt hat.
Jetzt muss ich die nächste Frage nachschieben. Kann man aus der ersten Kreisklasse überhaupt noch absteigen?
Ich glaube ja.
Ah, okay, spannend.
Ich glaube, ja.
Das können wir ja erstmal...
Ja, in die zweite Kreisklasse natürlich.
Ah ja, stimmt.
Oh
Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, stimmt, ist vollkommen plausibel. Ich habe lange nicht mehr in diesen Gefilden gespielt, deswegen für mich schwer nachzuvollziehen. Nein, aber Gregor, bestätige.
Ja, ich glaube, es wird ein ganz klarer Heimsieg für den TSV Geier und zwar ein klares 3-0.
Ja, okay. Dieses Spiel, was übrigens über unsere Instagram-Story im Fragesticker vorgeschlagen wurde, das nur so nebenbei, also das danke dafür für die Einreichung, sehr, sehr attraktiv. Dieses Spiel, ja, ich glaube, das ist halt relativ lame, weil Geier hat jetzt 13 Siege und ein Remis bisher in dieser Saison geholt. Es wäre wahnwitzig, gegen Geier zu tippen. Liebe Grüße trotzdem nach Wolkenstein. Geier gewinnt das Ding 5-0.
5-0, sagst du?
Naja, ich muss ja, guck mal aufs Torverhältnis. Die haben 55 Buden gemacht in 14 Spielen, also.
Gut, dann lege ich mich so halbwegs in die Mitte und sage 4-1.
Wow, Kübi, und, willst du jetzt einen Keks dafür haben, oder?
Nein, am liebsten möchte ich einfach nur, dass das Spiel am Ende 4-1 ausgeht. Dann bin ich sowas von happy. Kann euch an dieser Stelle übrigens kurze Anekdote erzählen von Thorsten Ziegner, mit dem ich am Wochenende das Spiel kommentiert habe. Der hat am Freitag in Jena das Tippspiel gewonnen. Sprechen wir gleich noch drüber über die Partie. 2-1 für Meuselwitz hat er getippt. Ich so, Ziege, hackt's bei dir? Wie kommst du denn darauf? Und er sagt, wir sind 11 Leute und keiner darf das gleiche Ergebnis tippen, was es schon gab. Und er war der Letzte. Hat gesagt, ja gut, dann 1-2. Das war alles weg. 5-0, 4-0, 3-3 war alles weg. Sagt er, gut, dann 2-1-Sieg Meuselwitz. Tippspiel gewonnen.
Das ist wie wenn bei einem WM-Tippspiel jetzt wieder kommendem Sommer im Büro die größte, mit allem Respekt, Fußball-Flachpfeife gewinnt. Weil immer. Einfach kommt, ja, und der Vibe und hier, schöne Trikots. Und ja, das ist meistens so.
Immer.
Blue Curaçao, den Namen fand ich einfach so schön. Dafür habe ich
die getippt. Ja, genau, habe ich dann gesagt, die gewinnen gegen Deutschland 3-1.
Sehr gut. Leute, dann lasst uns inhaltlich werden mit der Regionalliga. Und bevor wir das tun, noch ganz kurz der Hinweis für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir kommende Woche am 22. März ab 14.30 Uhr auf der Buchmesse in Leipzig sind. Einmal nicht am Spielfeldrand, sondern auf der Bühne, auf der Buchmesse in Leipzig. Eine Stunde haben wir da, freuen uns über jeden, der Lust hat, da vorbeizukommen. Da könnt ihr euch einmal anhören, was Gregor Rühl so zu erzählen hat, wenn er nicht gerade am Spielfeldrand irgendwie den Schiedsrichter vollpöbelt oder so.
Ich werde die schönsten Spielberichtsbögen vorlesen, die ich jemals geschrieben habe, früher als
Spieler. Jetzt fragt ihr euch natürlich
eine
noch
Stunde lang.
Genau, wo das Ganze? Halle 2 sind wir zu finden auf der Audiobühne. Da geht's los. Sie sieht sehr, sehr geil aus. Hab schon mal geschaut bei der Leipziger Messe online. Sehr, sehr coole Stage, wie ich finde. Sehr offener Bereich. Das heißt, da können wir auch ein bisschen lauter sprechen und keiner kann uns aufhalten. Das ist ganz gut.
Das wird schön. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Bock darauf habt, auf dieses Live-Event. So, und jetzt sprechen wir über die Regionalliga und über einen, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, Krisenclub aus Gregors Heimatstadt. Der Hallische FC kommt nicht zur Ruhe. Unter der Woche ist Präsident Fox zurückgetreten, nachdem er in der vergangenen Woche schon scharfe Spruchbänder gegen sich bekommen hat, scharfe Kritik aus dem Fanblock. Gregor, was ist da los beim HFC?
Ja, eigentlich ist es ja, also sportlich, rein sportlich läuft es ja total gut. Also der HFC mit 7 Siegen in Folge, rein rechnerisch ist tatsächlich sogar noch alles möglich. Aber man hat ja die Drittliga-Lizenz gar nicht beantragt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was am Ende da so ein bisschen das Fass zu Überlaufen gebracht hat. Also die Fans sind sauer. Es gab vor einigen Wochen schon die Trennung von dem Finanzchef, von dem Robert Marien. Und es brodelt da irgendwie im Verein. Es gab aus der Kurve Unmut und tja, am Ende ist der Präsident jetzt zurückgetreten und man weiß nicht so richtig, es ist so eine Art Führungsvakuum da, weil die anderen drei Vorstandsmitglieder, die es gibt, die kommen nicht so richtig in Frage. Am 29. März hat man jetzt eine Mitgliederversammlung, aber das ist jetzt wahrscheinlich zu knapp für eine Neuwahl. Deswegen ist jetzt echt so ein bisschen die Frage, wie es da in der sportlichen Führung weitergeht. Und das ist echt ein bisschen komisch, weil eben, wie gerade schon gesagt, sportlich läuft es sogar. Also es ist echt eine komische, verzwickte Situation da in Halle.
Extrem verfahren. Es geht auch um die Vertragsverlängerung mit Daniel Mayer, wo jetzt natürlich die Frage ist, wer soll das überhaupt übernehmen, wenn
Sportchef.
Der Sportchef, wenn der Finanzchef nicht da ist und der Präsident nicht da ist und im Moment auch kein geeigneter Kandidat ganz offensichtlich zur Verfügung steht. Also sehr schwierige Situation. Sprechen wir mal über das, also es scheint ja schon länger da gebrodelt zu haben, auch anhand der Personalie Marien. Aber Auslöser war dann letztlich sicherlich, oder Anlass war dann letztlich sicherlich diese nicht eingereichte Lizenz. Könnt ihr das ansatzweise nachvollziehen? Ich nicht.
Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich tue mich total schwer, das nachvollziehen zu können, weil du gehst ja eigentlich in die Saison rein mit diesem sportlichen Ziel des Aufstiegs und Platz 1. Und das war ja sogar so beim Halleschen FC, dass das ja auch recht offensiv kundgetan worden ist und dass das auch die ganz klare Anspruchshaltung sein muss von einem Halleschen FC, wie das natürlich auch von vielen anderen Vereinen dieser Liga die Anspruchshaltung sein sollte, wieder irgendwann drittklassig unterwegs zu sein. Und das ist so innerhalb dieser einen Saison so eine Diskongruenz zu haben, plötzlich zwischen Aussagen und Handlung dann nach so zwei Dritteln dieser Spielzeit, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Also, vor allem, ich fand's ganz komisch, ich habe dann gelesen, es gab da Kommunikationsprobleme, da habe ich mich erstmal gefragt, wo gab es denn die Kommunikationsprobleme? Beim Einreichen der Lizenz oder beim Begründen nach außen? Also das habe ich mich erstmal gefragt, weil es ergibt ja wirklich überhaupt keinen Sinn, weil wenn man auch mal so generell Fußball-Deutschland guckt, viele Vereine gehen ja sehr inflationär auch mit dieser Lizenzbeantragung um, ne? Also manchmal wundert man sich dann schon, okay, die reichen jetzt auch noch ein, alles klar, aber eigentlich ist das ja fast so eine Proforma-Sache. Deswegen totale Verwunderung und auch einfach ein komisches Signal an die Anhänger. Und ja, deswegen echt strange.
Ja, ich meine, diese Kommunikationsprobleme, die waren, glaube ich, nach außen in der Begründung, warum man es nicht macht. Man muss der Fairness halber dazu sagen, das ist schon ein paar Monate her, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Da war die Situation tatsächlich in der Tabelle noch deutlich schlechter, als es aktuell der Fall ist beim HFC. Nichtsdestotrotz ist es genauso, wie Paddy sagt. Sie sind mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen, aufzusteigen, und deswegen ist das Geld ja auch einfach da. Also das liegt seit Saisonbeginn, seit Budgeterstellung, liegt das nebendran und wartet nur darauf, abgerufen zu werden. Und dann zu sagen, wir schmeißen die ganze Saison weg und schenken Monate vor Saisonende das Ganze ab, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die gestern in Halle in der Führungsetage Lok Leipzig geguckt haben und gesagt haben, bitte, 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 Lok, zieht dieses Ding, sonst fliegt uns hier alles um die Ohren. Also die wären ja stell dir das mal vor, die wären jetzt auf 5 Punkte dran an Lok Leipzig, jetzt sind es 8 und haben doch das direkte Duell. Also der HFC ist einfach im Rennen, nach wie vor, und es ist alles für die Tonne. Das ist Wahnsinn.
Tja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wie gesagt, die Mitgliederversammlung ist jetzt schon ganz bald, aber reicht jetzt noch nicht, um da eine Wahl anzusetzen. Aber man weiß eben auch nicht so richtig, wer das übernehmen soll.
Das ist ein großes Fragezeichen. Und was noch eine Rolle spielen könnte, das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Der ehemalige Präsident Fox, Chef der Saale-Sparkasse, großer Sponsor beim Halleschen FC. Es heißt, dass auch über sein Netzwerk andere große Sponsoren an den Verein gebunden wurden, wie sich das jetzt entwickelt, Halloren, genau, wie das sich entwickelt, wenn er jetzt nicht mehr da ist. Das muss man abwarten, aber das ist in jedem Fall eine Zerreißprobe für den Verein, die intensiv wird und wo man mal abwarten muss, wie sich das am Ende für den HFC entwickelt. Ich glaube, Paddy, wir können das Ganze unter die Überschrift stellen, an der Saale wollen sie nicht aufsteigen, warum auch immer. Also beim HFC haben wir es schon offiziell, bei Carl Zeiss bekommt man zumindest den Eindruck, weil sie schon wieder gegen einen Underdog 3 Punkte liegen lassen, obwohl sie eigentlich so nah dran sein könnten an Lok Leipzig.
Ja, also man muss ja auch mal dazu sagen, das war ja auch wahnwitzig, also das war ja vielleicht, und hier werden die gerade schon die ersten Carl Zeiss Jena-Fans schon wieder eingewiesen, weil die es einfach nicht fassen können, was da zurzeit einfach passiert hier bei ihrem Verein. Nein, Spaß beiseite, gute Besserung. Aber also, das ist ja auch so wahnwitzig, weil du hast ja fußballerisch eigentlich dieses Spiel gegen Meuselmitz, müssen wir vielleicht dazu sagen. Du hast es ja eigentlich fußballerisch nicht 1-2 verloren. Also auf der Anzeigetafel ja, aber fußballerisch war das ja, ich habe sogar teilweise Stimmen vernommen und gelesen und gehört von der besten ersten Halbzeit, die wir überhaupt gespielt haben in dieser Saison. Und wenn es in der Regionalliga Expected Goals gäbe, dann wäre da aber einiges passiert in diesem Bereich, in dieser Statistik bei Carl Zeiss Jena. Und dann verlierst du trotzdem das so-called kleine Thüringen-Derby eben mit 1-2. Und ja, du, das ist einfach dann, weiß ich nicht, also ob das dann eine Kopffrage ist, ist schwer zu sagen, weil eigentlich hast du ja so Fußball gespielt, wie du Fußball spielen musst, um das Spiel auch zu gewinnen.
Ja, da kommt dann tatsächlich viel zusammen. Du hast die Chance, die du selber vorne nicht machst, bekommst dann so ein Traumtor kurz vor Schluss gegen dich. Aber in Summe ist es halt einfach, finde ich, so schwer zu erklären. Manchmal ist es so im Fußball, weiß ich selber, aber sie gewinnen gegen Lok Leipzig. Sie holen 6 Punkte in dieser Saison gegen Lok. Und rund um dieses Spitzenduell gegen Lok Leipzig verlieren sie nach Führung in Eilenburg und verlieren nach Führung zu Hause gegen Meuselwitz. Dann kannst du am Ende einfach nicht Meister werden.
Ja, ist so. Das sind diese Dinger, bei denen du dir am Ende richtig in den Arsch beißt. Es ist wirklich witzig, dass dieses Spiel gegen Lok so gesandwiched ist von so 2 Punktverlusten, die wirklich richtig, richtig wehtun.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir kurz bei Carl Zeiss bleiben, kurzer Sidestep zum Frauenfußball. Gregor, da war außergewöhnlich viel los an diesem Wochenende beim Spiel gegen den HSV. Carl Zeiss Frauen gegen Hamburg.
Ja, wir haben ja das sogar angesprochen hier vor ein paar Wochen schon mal. Man konnte ja für einen ganz, ganz schmalen Taler, ich glaube für 2 oder 3 Euro, konnte man ja ins Stadion gehen. Und das hat echt auch gezogen. Also es gab einen Rekord beim Frauenfußball in Jena. Über 4000 Leute waren da. Und das ist doch echt schön, wenn der Frauenfußball so einen Anklang findet und viele Leute da hingehen. Für die Frauen, ja, sieht es immer noch nicht so gut aus. Spiel ist 1-1 ausgegangen. Die sind immer noch ziemlich doll im Abstiegskampf. Es gibt aber noch 6 Spieltage und es ist noch alles drin.
Außerdem, und vor allem, du hast noch ein Spiel weniger, ne? Das kommt auch noch mit dazu. Stimmt. Also, du hast noch ein Spiel weniger, was du ziehen musst, dann logischerweise langsam. Aber es ist wieder enger, als es schon mal war, muss man auch sagen. Ne? Also, die waren schon abgeschlagener, die Jenaer Frauen. Deswegen, Gregor, jetzt bald zurück zu dir. Das ist alles trotzdem schon besser geworden im Laufe der Spielzeit.
Ja, und generell in Jena, was so den Frauenfußball angeht, finde ich, kriegt man rundherum viel mit. Ich habe jetzt gesehen bei Instagram unter der Woche jetzt, übermorgen ist, nee, am 19.03. ist eine Veranstaltung mit Martina Voss-Tecklenburg. Wir kennen sie, ehemalige Nationaltrainerin, und die wird im Ernst-Abbe-Sportfeld im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sternstunden im ERS über aktuelle Entwicklungen im Frauenfußball sowie die Erfolgsgeschichte des Frauenfußballs in Jena sprechen. Und da passiert einfach viel und das Augenmerk wird da auf den Frauenfußball gelenkt und das ist doch schön. Und wir drücken natürlich die Daumen den Frauen aus Jena, dass das klappt mit dem Klassenerhalt.
Alles noch drin, aber es muss noch eine ganze Menge passieren und damit sind wir doch auch schon bei Chemie Leipzig angekommen. Zurück in der Regionalliga Nordost, die BSG tief im Abstiegskampf. Sie haben jetzt das direkte Duell gegen den BFC Dynamo mit 2-0 verloren, was richtig wehtut, weil wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, gut möglich, dass am Ende 3 Vereine absteigen müssen aus der Regionalliga Nordost. Allerdings, Gregor, es gibt eine Besonderheit und Chemie muss, auch wenn man sich eigentlich ganz gut versteht, glaube ich, im Grunde auf einen Magdeburger Abstieg aus der zweiten Liga hoffen.
Ja, ich habe letzte Woche einen kompletten Knoten im Kopf bekommen, als diese ganzen verschiedenen Szenarien einmal aufgelistet wurden. Bei Sport im Osten kann man sich das mal anschauen auf der Website. Da wurde zum Glück alles sowohl als Audiobeitrag als auch nochmal als Text aufgelistet.
Weil und bei Insta auch nochmal, ne? Als Slide.
Und bei Insta auch nochmal. Es gibt ja gefühlt 87 verschiedene Szenarien, die eintreten könnten. Was jetzt eben noch dazu kommt, ist, wenn der FCM absteigt aus der zweiten Liga, dann muss die zweite Mannschaft, da es diese Regelung gibt, dass da eine Liga dazwischen liegen muss, müsste also auch einen Zwangsabstieg runter, was ja dann wiederum gut sein könnte für die Teams, die auf den Abstiegsplätzen in der Regionalliga Nordost stehen. Sonst gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn Lok hochgeht und wenn Aue absteigt etc. Man kann sich das alles mal anschauen. Ich glaube, bei Chemie haben sie sich das alles schon eingeprägt. Die wissen wahrscheinlich schon, was wie passieren würde. Ich brauche da auf jeden Fall noch ein bisschen, um diese ganzen Szenarien so ad hoc einmal kurz rauszuschießen.
Ja, die Besonderheit ist ja, glaube ich, ne, wenn der 1. FC Magdeburg aus der zweiten Liga runtergeht, ist das gleichbedeutend damit, dass die zweite Mannschaft des FCM auch eine Liga weiter runter muss.
Genau. Das habe ich ja, das meinte ich ja gerade.
Genau, was halt komisch ist, weil eine Liga höher geht's. Also zweite Liga, erste Mannschaft, dritte Liga, zweite Mannschaft, das geht, das darf man.
Stimmt.
Als absolute Ausnahme. Und dritte Liga, vierte Liga geht aber nicht. Das heißt,
Das haben die aber auch gewürfelt alles, oder?
Ey, völlig gaga.
Die zweite das war so ein ganz langer Tag, weißt du so?
Ja.
Und um 22.30 Uhr war...
kein Bock mehr, Alter.
Was ist jetzt nochmal?
Ich glaube einfach...
Da machen wir Sonderregelung.
Die waren beim Derby alle zusammen, von der Verbandsseite aus in Freiburg und Strutt. Und haben einfach zu viel Sektkellerei gefeiert.
Das kann natürlich auch sein.
Ey, wir brauchen noch eine Aufstiegsregelung.
Ja. Etwas schräg, diese Regelung, schwer verständlich, aber für Chemie am Ende möglicherweise entscheidend. Und sie gucken natürlich auch darauf, ob der FC Erzgebirge Aue den letzten Strohhalm noch irgendwie erreichen und greifen kann. Ich habe ja letzte Woche versucht, ein bisschen Hoffnung zu machen mit der alten Geschichte aus Jena. Allerdings von Woche zu Woche fällt es schwerer, daran tatsächlich noch zu glauben, dass es irgendwie klappen könnte. Es sind jetzt 9 Punkte, weil Aue in Essen verliert und der 1. FC Saarbrücken zumindest ein Unentschieden holt. Und man muss sagen, Paddy, da kommt dann für Aue auch alles zusammen. Ne? Also sie machen es wirklich schlecht in der ersten Halbzeit, aber sie kassieren dann auch 3 Traumtore, wo du sagst, gut, die nageln die auch nur alle paar Monate mal so rein. Das war schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite sage ich auch, Martin Mennel, so ein erfahrener Mann, wie kann der den Ball da in den so unter Druck stehenden Raum legen? Bei Klausen, glaube ich, in den Fuß, der ihn sofort verliert. Beim Tor davor auch schon katastrophaler Fehlpass im eigenen Aufbau. Also sie machen es dann halt auch einfach nicht gut.
Wir wiederholen uns, ne? Wenn immer Glück können ist, dann ist das Gegenteil halt auch dann nicht nur Pech, ne? Und das ist einfach so. Das muss man mal.
Nee, ist schon ne, wieder Knoten im Kopf jetzt.
Ja,
aber wir wiederholen uns.
Das Problem ist halt, ne, ich meine, vor diesem Spieltag, da konnten wir uns alle noch so ein bisschen drauf einigen, hey, es sind im Best Case nur 3 Spiele Unterschied, weil es 8 Punkte Rückstand sind. Jetzt sind es 9 Punkte, aber es sind eigentlich 4 Spiele, die du brauchst jetzt, weil du noch ein Torverhältnisunterschied hast von minus 16 Toren. Das heißt, Aue steht bei minus 19 und Saarbrücken bei minus 3. Das heißt, du brauchst eigentlich, wenn das halbwegs normal hier läuft in Fußball Deutschland in der dritten Liga, was ist da schon normal, da brauchst du eigentlich 4 Spiele, um das noch zu drehen und irgendwie zu kitten. Und ja, also ich habe mich wieder mal so ins Kommentarfeld gewühlt bei den Fans, bei den Spieltagsposts von Erzgebirge Aue. Und da war Martin Mennel auch ein Thema. Nicht so viel, wie das vielleicht die Kommentarschreiber gerne gehabt hätten, die dann eine sehr klare und sehr aggressive Meinung auch geäußert hätten, haben. Was ich viel bedenklicher fand, und das ist auch mein Eindruck einfach, dieses, warum musst du immer erst so dieses nasse Handtuch in den Nacken geklatscht kriegen, dass du dann wirklich mal, dass du aufwachst und dass du dann doch nochmal irgendwo einen Gang findest. In diesem alten, rostigen Opel Corsa anscheinend, der es ja maximal noch zu sein scheint, rein von außen betrachtet. Und das, da kann ich jeden Fan verstehen, weil diese Kritik, Gregor, ne, die haben wir auch schon häufiger mal also A, geäußert, B, aber auch viel gelesen, rezitiert, dass einige Fans eben dieses Kämpfen absprechen der Mannschaft. Wo ich sage, nee, also keiner lässt sich gerne abschlachten, keiner steigt gerne ab. Das Problem ist aber, dass diese Wahrnehmung ja vergrößert wird und sich bestätigt, wenn man hinten liegt mit 3 Buden, dann augenscheinlich doch nochmal einen Gang hochschalten kann. Und dann logischerweise die Frage kommt von den Fans, ja, wenn das doch geht, warum nicht gleich von Anfang an? Genau, so.
Boah, ja, es ist wirklich schwierig, da irgendwie noch Hoffnung draus zu schöpfen. Stimmt natürlich alles, was ihr sagt. Christoph Zabrowski noch kein einziges Spiel gewonnen. Nach Essen zurückgekehrt, jetzt am Wochenende seine alte Wirkungsstätte. Und boah, ja, es ist wirklich, es sieht bitter aus. Es sieht wirklich, wirklich bitter aus im Erzgebirge. Und ja, schauen wir mal, ob die das noch mit Stolz zu Ende bringen können.
Ja. Oh, warte. Legst du dich damit fest mit dieser Aussage, Gregor, dass Aue absteigt? Klang so.
Ja, also ich glaube, es wird wirklich, wirklich ganz schwierig. Ja.
Nee. Ich habe eine klare Frage gestellt. Ich will eine klare Antwort haben. Glaubst du oder gehst du davon aus, nach dieser Aussage, dass Erzgebirge Aue absteigt?
Ja, ich glaube ja.
So.
Ja, also trauriger kann man sich's nicht ausmalen, ne? zum 80. Jubiläum Martin Mennel im Herbst seiner Karriere und dann stürzt du mit aller Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal ab in die Viertklassigkeit, nachdem du so viele Jahre so große Geschichten geschrieben hast in Fußball-Deutschland. Und es ist ja tatsächlich ein starkes Stück Fußball-Deutschland. Das ist schon ganz schön krass. Dabrowski gescheitert, Tarnath bislang auch keine Impulse gesetzt. Gibt jetzt auch in Aue schon die Debatten um die Führungspersönlichkeiten Schlesinger und Sportvorstand Haustein, also Präsident Thomas Schlesinger, Sportvorstand Jens Haustein. Da wird eine ganze Menge auf den Verein zukommen in den nächsten Wochen, nicht nur sportlich. Energie Cottbus hat gepatzt, 1:4 gegen Alemannia Aachen, ist trotzdem weiter vorne mit dabei und herangerückt an die Aufstiegsplätze ist der FC Hansa Rostock. Und damit sind wir bei unserem Thema Kantersiege. Fangen an mit dem FC Hansa, weil sie einfach mal den direkten Konkurrenten aus Duisburg aber mal sowas von verprügeln. Mein lieber Mann, das war schon eine Machtdemonstration.
Das war eine Machtdemonstration. Man fragt sich, wer ist eigentlich Ryan Naderi? Den braucht man offensichtlich da gar nicht mehr. Und was ich schön fand in Rostock war ja auch, also erstens mal dieses direkte Eckentor. Was ein Schlitzohr, Le Beau, ne? Einfach, aber dann an so einem Tag läuft dann auch sowas. Und was ich auf jeden Fall geil finde, also erstens mal auch generell, ne, die waren irgendwie da, die waren wach, das hat man bei dieser Grätsche von Gürlain gesehen, also so ein Hammer-Tackling, das finde ich ja manchmal fast geiler als so ein Tor. Und die Stimmung war auf jeden Fall in Rostock auch komplett am Kochen, also eine Laola im Ostseestadion und am Ende die Gesänge, die Nummer 1 im Pott sind wir oder gegen Hansa kann man mal verlieren. Ja, finde ich dann irgendwie.
Haben sie gesungen, die Nummer 1 im Pott sind wir?
Ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen, ja.
Geil.
Geil, das ist schon cool, ey. Ja, und was man da noch konstatieren kann, beobachten kann, ich war im Hinspiel ja bei dem Spiel. Also ich war in Duisburg, Stimmt. Das war ein 2-2 und da hat die Kurve, die Hansa-Kurve, hat Daniel Brinkmann noch den Rücken gestärkt, weil sie seinen Namen gesungen haben, weil da sah es nämlich schlecht aus für ihn. Danach haben sie eine Serie gestartet. Jetzt haben wir dieses Nebeneinander, dass man im Rückspiel den direkten Konkurrenten schlägt, so deutlich und oben wieder dran ist. Und Daniel Brinkmann hat ja mit seinem Trainerteam auch letzte Woche verlängert sogar. Also zwischen Auf und Ab liegen manchmal nur ein paar Monate. Und genau, Hansa ist wieder oben dran.
Ja, Hansa irgendwie öfter, dass man sich mit einer schlechten Phase, insbesondere zu Saisonbeginn, relativ viele Knüppel selbst zwischen die Beine schmeißt. Ganz kurz noch, Gregor, zu deinem zum Fangesang, die Nummer 1 im Pott sind wir. Wisst ihr, was die Südtribüne Dortmund früher immer gesungen hat, wenn Hansa zu Gast war in der Bundesliga? Absolut legendär bis heute. Hansa ist zum Trinken da. Hansa ist zum Trinken da. Für alle, die nicht aus Dortmund kommen, Hansa-Pilz, früher Edelpilz, mittlerweile ungefähr auf Oettinger-Niveau. Aber Kultstatus in Dortmund.
Ey, wir machen hier aber auch Alkoholwerbung heute in dieser Folge, ey. Wirklich, trink ja, einfach bitte gar nicht und mal auf jetzt hier.
Ja gut, wenn das Fußballfolklore ist, dann gehört es halt dazu.
Ja, das ist richtig, das ist Fußballfolklore, das stimmt natürlich.
Es wäre natürlich schön, wenn die Südtribüne Dortmund das irgendwann mal wieder singen könnte, weil Hansa wieder zum Pflichtspiel in Dortmund aufkreuzt.
Oh. Ja, dafür muss herrlich. Dortmund erstmal absteigen. So, haben wir noch...
Ja.
Da gucke ich hier, ey, für alle, die es gerade hören, ne, und nicht im Videopodcast unterwegs sind, also da guckst du gerade in zwei entgeisterte Gesichter, ey, wenn du vom Dortmund da Abstieg sinnierst, ey. Boah, da war aber die Stimmung gerade am Abkippen hier, du, eine Sekunde 30.
Ja, zum Glück aber das auch war die Frage, ob du jetzt endgültig nicht mehr zurechnungsfähig bist, weil ich weiß, dass international nichts mehr geht, aber so weit ist es dann ja doch noch nicht.
Paddy hat wieder die Tabelle auf den Kopf gelesen.
Ja. Genau.
Die Paddy-Fritsche-Tabelle, ey.
Für Hansa sieht das sehr gut aus. Es ist extrem eng im Aufstiegskampf da oben. Also Osnabrück hat sich ein bisschen Vorsprung erarbeitet mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und dann ist es bis Platz 8 mit Wiesbaden. Extrem eng, extrem spannend. Also all die Spannung, die im Keller fehlt, die haben wir auf jeden Fall da oben. Und Hansa und Energie Cottbus mittendrin. So, und wenn wir beim Thema Kantersiege sind, dann müssen wir natürlich auch über die SGD sprechen. Was war das denn bitteschön? Wahnsinn. 6:0 Heimsieg gegen den SC Preußen Münster und damit der höchste Sieg in der Zweitliga-Historie von Dynamo Dresden. Mein lieber Mann, Gregor, du hast es gesehen.
Ich habe es gesehen und da kann man ja schon mal sagen, wenn ein Abstiegskampf bei Dynamo so aussieht, dann sollen sie damit mal noch ein bisschen weitermachen. Also das war wirklich Wahnsinn. Man muss direkt dazu sagen, es war auch wirklich eine katastrophale Leistung der Hintermannschaft von Preußen Münster. Also die haben wirklich komplett Geschenke verteilt. Und trotzdem muss man sagen, Dynamo, das, was sie ja jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen haben, diese starke erste Hälfte, was ja letzte Woche in Karlsruhe auch so war, wo sie dann irgendwie das nicht so durchgezogen haben über das ganze Spiel. Das war aber jetzt einfach ein stabiler, wahnsinnig stabiler Auftritt über 90 Minuten. Und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, weil es gab ja super viele Änderungen im Kader. Also wir haben Spieler, die haben in der Hinrunde gespielt, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Schapina, Kammerknecht etc. Und es ist eigentlich nochmal in der Winterpause nochmal neu zusammengewürfelt worden. Und ich finde, dafür spielen die so, harmonieren die so krass. Ist natürlich auch von der Leistung her nochmal echt ein Niveau hochgegangen, aber das macht Spaß, die zu sehen. Also die verstehen sich blind. Hauptmann ist natürlich war in seiner kompletten Prime. Also der liefert ja komplett ab, hat einen Touch ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht gewollt war, sein Tor, wo er den Ball dann so annimmt. Aber
nee.
Nee. Trotzdem, da kommt dann auch dieses Glück dazu. Und ja, die funktionieren als Truppe gut. Da ist kein Ego da. Und dann scheppern sie Münster da 6-0 aus dem Stadion.
Das ist für Dresden unglaublich wichtig. Ich habe da letztens wieder mit Marcel Hilsner drüber gesprochen. Ne? Der hat ja, also spielt immer noch Oberliga in Norddeutschland, ist also noch aktiv, aber Profikarriere schon eine Weile beendet. Hat er beim Halleschen FC dritte Liga gespielt, bei Zwickau dritte Liga gespielt, bei Dynamo Dresden hat er gespielt, in dem besten Zweitliga-Jahr aller Zeiten, was sie da hatten sozusagen, wo sie dann Sechster geworden sind am Ende der Spielzeit unter Uwe Neuhaus noch. Ich glaube Saison 15, 16, 16, 17 oder so, irgendwas in dem Bereich. Hat auch ein Bundesligaspiel für Bremen gemacht und ich habe ihn mal so gefragt, wie er so die Dresdner Zeit wahrgenommen hat und bei denen war es ganz genauso. Er hat gesagt, was essentiell ist für diesen Standort Dynamo Dresden ist, dass du eine Truppe hast, die eine Chemie hat. Die waren damals auch immer so zu 5-6 essen, zu 7-8 nach jedem Training sind die essen gefahren. Natürlich gibt es da auch Gruppen, das ist logisch, aber allein trotzdem, dass es solche großen Gruppen sind und das ist in dieser Spielzeit auch wieder so. Du hast das Gefühl und das hört man auch aus der Kabine, dass da gibt es natürlich Gruppen, da gibt es zum Beispiel die Abteilung Golf, ne, das ist klar, mit Niklas Hauptmann, mit Lars Bünding, mit Stefan Kutschke und so. Und das sind ja auch alles drei Spieler, die ja an Spielanteilen unterschiedlicher nicht sein könnten. Lars Bünding kaum im Kader, Hauptmann extrem wichtig, Stefan Kutschke immer so für die letzten 12 Minuten zum Beispiel rein. Und trotzdem verstehen sich alle und das ist für diese Mannschaft essentiell. Und zu Niklas Hauptmann hat auch Hilse was gesagt zu mir. Und hat zu mir gesagt, Paddy, weißt du, ich habe ein Jahr mit Niklas Hauptmann trainiert, der hat sich im Training ein einziges Mal falsch aufgedreht. Ein einziges Mal. Und dann habe ich ihn gefragt, wer so die besten Fußballer sind, mit denen er jemals gespielt hat. Und da hat er gesagt, also Bremen ausgeklammert, Bundesliga klar. Ian Marzen, der jetzt inzwischen Premier League spielt bei Dortmund, der euch auch bekannt sein dürfte, mit dem hat er zusammengespielt Championship Coventry City, das eine Jahr, wo Hilse da drüben war, auf der Insel. Und danach kommt Niklas Hauptmann. Also das ist ein so unglaublich guter Fußballer am Ball, wo viele sich immer noch fragen, wieso hat das in Köln oder Kiel und so einfach nicht so funktioniert? Vielleicht muss er einfach in Dresden sein, manchmal ist es einfach so. Aber das fand ich total krass. Also der hat sich im Training ein einziges Mal falsch aufgedreht und ist eigentlich so der zweitbeste Fußballer, mit dem ich regelmäßig zusammengearbeitet habe. Nach Ian Marzen, rein von der fußballerischen Finesse her. Total krass.
Ja, das haben in der dritten Liga alle schon immer gesagt, er gehört auf gar keinen Fall in diese Liga und er ist auch in der zweiten Liga einer der besten Fußballer, die sich da tummeln. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und was ja ganz besonders wichtig ist aus Dynamo-Sicht, sie haben es tatsächlich geschafft, gegen einen direkten Konkurrenten, mit dem man punktgleich war, diesen Konkurrenten in einem Spiel im Grunde auf 4 Punkte zu distanzieren. Weil sie haben jetzt 3 Punkte Vorsprung vor Preußen Münster und haben gleichzeitig dass die Tordifferenz zu einem richtigen Faktor gemacht. 14 Tore besser gegenüber den Preußen, einfach weil sie 12 Tore in einem Spiel gut gemacht haben. Münster -6, Dynamo +6, das ist schon richtig stark und ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt.
Ja, und noch ganz vielleicht zum Abschluss, ich habe mir mal einen Screenshot der Rückrundentabelle gemacht von den ersten 3 Plätzen und da sehen wir Hannover mit 17 Punkten auf 1. Auf Rang 3, Darmstadt mit 16 Punkten und mit der besseren Tordifferenz und auch 16 Punkten, aber Dynamo Dresden auf Rang 2. Das ist stark. Schon ein Ausrufezeichen.
Und trotzdem ist es eng. Und das finde ich trotzdem so gefährlich. Ne? Du hast das Gefühl, in Dresden, da läuft es einfach brutal im Jahr 2026. Dann mache ich mir die Zweitligatabelle auf. Und es sind dann eben trotzdem in Anführungszeichen nur diese 3 Punkte Vorsprung auf Preußen Münster auf den Relegationsplatz. Klar, die minus 14 Tore sind erstmal wichtig und sind erstmal gut. Aber das ist schon Wahnsinn. Diese zweite Bundesliga, die wird uns, glaube ich, noch bis zum 17. Mai. Und da übrigens Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel zu Hause in einem eventuellen absoluten Brecherspiel, wo es um alles geht, für die Kieler Störche ja auch aktuell auf Platz 17. Das könnte so dermaßen fett werden, dieser 17. Mai. Ich habe da so Bock drauf.
Ja, Paddy, wenn du sagst Wahnsinn, dann ist das genau das Stichwort, weil der Kollege Nürnberger vom SV Darmstadt, der 1:1 gespielt hat gegen den 1. FC Magdeburg, nämlich gesagt hat, dass Magdeburg Letzter ist, ist irgendwie Wahnsinn. Und das ist ja auch so. Das sagt, wie wir gerade gehört haben, der Tabellendritte der Rückrundentabelle, der Tabellenzweite der Gesamttabelle. Magdeburg holt ein 1:1 gegen Darmstadt. Und bei den Lilien wundern sie sich, wie eine Mannschaft mit so viel Qualität wie der FCM tatsächlich Tabellenletzter sein kann. Woche für Woche die gleiche Thematik. Sie gewinnen die Spiele nicht, obwohl die Chancen dafür da sind. Diesmal, Gregor, unter besonderen Voraussetzungen, weil wir zum ersten Mal, ich glaube seit 2017, wieder eine Kollektivstrafe hatten. Block U war gesperrt, aber alle Ultras trotzdem im Stadion.
Surprise, surprise.
Ja, man arrangiert sich immer gut. Die Wege sind kurz, die Beziehungen sind da und ich schätze mal so, die Hälfte von Block U war dann auf der Gegengerade zu sehen. Also auch die ganze Zeit im Fernsehbild haben sie sich aufgereiht. Und ich fand, also rein von der Akustik her gab es jetzt nicht so große Unterschiede zu sonstigen Heimspielen in Magdeburg. Also die haben da trotzdem losgelegt und ihre Mannschaft unterstützt. Ja, einfach wahnsinnig bitter, dass das trotzdem nur für dieses 1:1 reicht. Weil Patrick Sander hat es danach auch wieder gesagt, wir sind gut, wir haben einen guten Auftritt, aber davon kannst du ja am Ende dann trotzdem nichts kaufen, wenn du den Dreier da nicht holst. Und trotzdem, das ist dann wieder dann das Positive zu dem, was du gerade gesagt hast, Paddy, für Magdeburg zumindest. Es ist da unten alles wahnsinnig eng, sie sind zwar Letzter, aber 24 Punkte und ja, Kiel mit 25 auf 17, Münster mit 26 auf 16, also da ist schon noch alles drin und ja. Bin gespannt, ob die diesen Bock mal noch so umstoßen und dann auch mal so einen dreckigen Sieg einfach einfahren.
Ja, vielleicht muss es auch so einer sein, ne? Vielleicht darf es dann kein 6-0 sein, wie jetzt bei Dresden, auch wenn da die Formkurve eine ganz andere ist. Vielleicht muss es aber eben mal so ein dreckiger sein, wo man auch so ein bisschen die eigene Spielidee nicht vergisst, aber merkt, okay, irgendwie funktioniert die anscheinend nicht, auch wenn uns jeder lobt, das ist nett, aber davon können wir uns nichts kaufen. Prügeln uns jetzt was richtig dreckig Abgefucktes einfach, Hauptsache 3 Punkte irgendwie.
Ja, und du musst jetzt auch gucken, wen haben sie jetzt vor der Brust, kommt hier
Preußen-Münster zum Beispiel.
Preußen-Münster,
ne? Also das ist jetzt schon ein Muss-Spiel.
Das ist ein Muss-Spiel, ne, weil, und also ne, die letzten Spiele auf Schalke, in Karlsruhe, gegen Karlsruhe zu Hause, dann in Elversberg, jetzt zu Hause gegen Darmstadt, also alles Teams, die auch wirklich Aufstiegsambitionen haben. Außer der KSC jetzt vielleicht, aber trotzdem in der oberen Tabellenhälfte sind. Und jetzt Münster ist wirklich ein Muss-Spiel.
Du hast halt aber auch noch, ne, du hast noch Paderborn oben mit dabei. Du hast noch die Berliner Hertha, die eigentlich im Nirvana rumschwebt, aber trotzdem auch immer mal gut ist für eine explosive Leistung. Du hast noch Kaiserslautern. Du hast auch noch die direkten Konkurrenten. Ne? Du hast auch noch Holstein-Kiel zum Beispiel am vorletzten Spieltag. Also du hast Dresden-Kiel am letzten, Magdeburg-Kiel am vorletzten. Boah. Das wird uns bis zum Ende wirklich komplett auseinandernehmen hier, diese Liga.
Ja, unfassbar heiß das Ganze. Im Moment sind es 2 Punkte zurück auf Preußen-Münster auf dem Relegationsplatz. 4 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer Arminia Bielefeld. Und wer sich da noch tiefer mit beschäftigen möchte, mit der Situation des 1. FC Magdeburg und sicherlich auch mit der Frage, warum sie es nicht schaffen, die Spiele zu gewinnen, obwohl sie so starke Auftritte hinlegen, dem sei der MDR Sachsen-Anhalt-Podcast Neues vom Krügelplatz ans Herz gelegt. Mit Daniel George und seinem Dauergast FCM-Experte Guido Hensch. Lohnt sich in jedem Fall, weil die beiden beim FCM nochmal tiefer einsteigen können, als wir das hier tun können. Das also auf jeden Fall mal auschecken in ARD Sounds, Jungs. Und dann würde ich sagen, sprechen wir noch über die für mich schönste Geschichte dieses Spieltages, nämlich Freiburg gegen Union Berlin, 0-1 am Ende, also Union der Auswärtssieg in der letzten Minute, das Tor für die Gäste und Matteo Raab gibt als Torhüter, Paddy, du kannst da gleich drüber sprechen, weil du standst selbst im Kasten, gibt als Torhüter sein Bundesliga-Debüt. Ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte. Verletzt sich in der Nachspielzeit an der rechten Hand. Er sagt, in diesem Moment habe ich nur noch Schmerzen gespürt, aber Union hat schon 5-mal gewechselt. Dann bekommt er die Hand irgendwie eingebunden, muss zurück in den Handschuh.
Hat da noch Glück, dass er keinen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt.
Genau. Bei Union überlegen sie schon, ob sie ihn rausnehmen müssen und einen Feldspieler eventuell ins Tor stellen müssen. Also skurrile Szenen. Er sagt,
ja, Rani Khedira hat Tom Rothe vorgeschlagen, weil ist der Größte ja gewesen.
Der ist doch groß.
Also darüber reden wir bei 1-0 Führung im Abstiegskampf und Matteo Raab sagt, das ist mein Bundesliga-Debüt, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich bringe das jetzt über die Zeit, egal wie sehr meine Hand auch schmerzt. Und dann kommt, ich glaube, 90+9. Jan-Niklas Beste zirkelt das Ding auf sensationelle Art und Weise in den Winkel und Matteo Raab fährt die verletzte Hand aus und kratzt das Ding da oben raus und alle, wirklich alle stürmen auf ihn zu und bei Abpfiff bricht er zusammen, muss die Interviews abbrechen, weil ihm die Tränen kommen. Steffen Baumgart nimmt ihn so innig in die Arme, er kennt Baumgart schon aus gemeinsamen Zeiten beim HSV. Also emotionaler kann Fußball wirklich nicht sein.
Ja, und da muss man dazu sagen, ein Spiel, einmal 0 gespielt, endlich mal wieder ein Raab mit einer guten Quote im Fernsehen, ne?
Wie lange lag der rum jetzt schon in der Schublade, Herr Rühl? Antworten Sie ehrlich.
So seit einer halben Stunde. Wobei, er funktioniert nicht ganz, weil Raab hat jetzt gerade wieder eine neue Show gehabt mit Schöneberger zusammen. Die hatte wirklich eine gute Quote, aber er bezieht sich natürlich auf die restlichen Shows.
Am besten erklärst du ihn gar nicht erst, dann ist er scheißegal.
Bis gerade fanden wir ihn gut, Gregor.
Ja, bis gerade fand ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht.
Toni, schneid das raus.
Ja, Schnitt? Nein.
So, Paddy, was sagt der Ex-Torhüter zu dieser Geschichte? Dir muss doch noch mehr das Herz aufgehen als allen anderen.
Überragend, ne? Jetzt kann man natürlich die Diskussion aufmachen, sich durchbeißen, toxische Männlichkeit, bla bla bla. Ich fand's überragend geil. Ich finde es unfassbar. Na, du schützt mit dem Kopf, aber das habe ich auch schon wieder gelesen. Naja, viel gelesen dazu in die Richtung.
Wirklich jetzt?
Ja, wirklich jetzt. Also for real.
Verrückt.
Das ist ja dann so immer dieses Argument so, dass wenn man bei Kopftreffern so sensibel ist, ja, das hat ja nichts cool. Machen wir das Thema einfach nicht auf. So, Punkt, Ende, aus, er hat sich durchgebissen am Ende.
Er will ein Spiel gewinnen, das hat auch nichts mit toxischer Männlichkeit zu tun.
Genau. Schmerzen aushalten und so weiter und so fort, ne?
Ja.
Blablabla, so. Jedenfalls, ich habe mich brutal gefreut. Also erstmal für Union, denn da läuft es jetzt sportlich, waren wir jetzt nicht auf einer guten Welle unterwegs, sagen wir mal so. Und immer, wenn man das erste Mal so Gedanken zulässt bei Union Berlin, so, ja, es könnte wieder ein bisschen kritisch werden, wenn man jetzt nicht auf Zack, dann fliegt da was Dreckiges vom Laster. Wieder so ein richtig, so ein Sonntagabend 1-0 gegen Freiburg und du bist jetzt auf Platz 9 mit 31 Zählern und hast wieder 7 Punkte erstmal zwischen dich und die Relegation gebracht. Punkt. Brutal gut. Und Matteo Raab, ja, also ich bin eskaliert komplett, weil ich habe es vorhin schon im Off erzählt, in viel kleineren Rahmen habe ich so eine Geschichte auch. Also ich habe ja einen kaputten Finger, den würde ich mal in die Kamera halten so. Das war ein Hallenkreismeisterschaftsturnier.
Sieht doch ganz gut aus.
Ja, 2011 war das und ich habe im Prinzip sozusagen jetzt einen behinderten Finger seit 15 Jahren, weil der ist aus dem Gelenk rausgesprungen. Im Elfmeterschießen im Finale des Turniers. Und ich wusste aber, dass Scouts da sind von Dynamo Dresden. Und es war viel Publikum in der Halle. Ne? Und ich 14 Jahre alt, ich habe den 9 Meter gehalten, habe gemerkt, ich kann den Finger nicht mehr bewegen. Der war komplett kaputt. und habe gewusst, okay, das kann ich aber nicht sagen, weil es sind Scouts da, gottverdammt, und ich habe ja auch Ziele und das lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen. Und
du musst an deiner toxischen Männlichkeit arbeiten.
Genau, mit 14 schon. und habe dann mit dieser kaputten Hand noch einen 9 Meter gehalten. Turns out, Dynamo trotzdem nicht angerufen, ist erstmal egal, aber ich bin danach direkt ins Krankenhaus gefahren, also Kapselriss und alles, gesprengt Gelenk und gesplittert und alles, und bin aber besser Torwart geworden. Und mir war das auch so wichtig, und das jetzt einfach mal auf einer viel größeren Bühne, Bundesliga-Debüt auch noch, das wäre schon krass, wenn da jemand sein 73. Spiel macht einfach, ne, was, aber nochmal so bedeutungsgeschwängert einfach diese Partie und wie viel ihm das auch bedeutet hat, darauf hingearbeitet zu haben und diese Tränen dann plus diese Geschichte dann noch mit dieser Parade plus, dass die Hand völlig zum Arsch war. Ich muss mich jetzt wieder beruhigen, aber ich fand es unfassbar. Es hat mich so gefreut, Wahnsinn.
Scheiß auf die Hand. Genau das.
Ja, genau, hat er auch noch gesagt. Ne? Scheiß auf die Hand hat er auch noch gesagt in einem Postmatch-Interview, und besser kann man es nicht zusammenfassen.
Das ist, glaube ich, ein Satz, der vielleicht nicht in die Vereinsgeschichte eingehen wird, aber der doch diese Saison mit Sicherheit prägen wird bei Union Berlin. Scheiß auf die Hand, kratzt ja dieses Ding daraus. Völliger Wahnsinn.
Ansonsten wieder 3 Punkte für die schöne Ansetzung am Sonntag für die ganzen Berliner, die tausende von Kilometern dann auch zurückfahren mussten. Also Freiburg Union am Sonntagabend. Naja.
Ich hoffe, sie sind geflogen. Achso, die Mannschaft, ja, die Fans vielleicht nicht, ja.
Die Fans meine ich.
Wobei natürlich. Selbst das, ohne jetzt nächste Werbung zu machen, ich bin ja auch schon von Berlin nach Mühlhausen geflogen, zu dem Flughafen dort, Freiburg, Mühlhaus, Basel. Das ist um einiges billiger als Zugfahren oder tanken.
Punkt. Ja. Wir haben ja mehrere Erden,
gut, Paddy. Gut, ne? Zu wissen.
So, ihr macht die ganz großen Themen auf hier.
Toxische Männlichkeit und Klimawandel. Heute ist
und
hier alles
Umwelt, so, ja. Partyfrutsche out, ey, wirklich.
Also schön. Das war's mit Fußball. Wir ab jetzt Politik-Podcast. Leute, es wird zum Ende wirklich nochmal kurz politisch bei folgendem Thema.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Ja, Leute, wir müssen natürlich nochmal sprechen über die Regionalliga-Reform. Es ist jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht so viel Neues passiert in der vergangenen Woche, aber das Thema spitzt sich natürlich zu. Ihr wisst es, am 25. März findet die nächste Sitzung statt, die womöglich die letzte sein könnte, wenn diejenigen, die es blockieren wollen, sich durchsetzen können. Es muss aber nicht die letzte sein, sondern es kann auch gut sein, dass es danach weitergeht, wenn man das Kompassmodell vertiefen will. In dieser Woche hat sich auf jeden Fall Preußen Münster als Club Nummer 60 der Aufstiegsinitiative angeschlossen. In der Regionalliga Bayern hat die Spielvereinigung Bayreuth große Sympathien bekundet für dieses Kompassmodell, weil die nämlich damit sympathisieren und so ein bisschen darauf hoffen, in der Regionalliga Nordost starten zu dürfen, weil die natürlich genau wissen, wenn hier der Chemnitzer FC, der FSV Zwickau, Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt und so weiter und so fort zu uns ins Hans-Walter-Wild-Stadion kommen, dann ist die Bude immer voll, dann können wir hier ganz anders aufziehen, als es in der Regionalliga Bayern der Fall ist. Also es gibt viele große Sympathien für dieses Modell. Es gibt auf Verbandsebene aber nach wie vor viele Probleme, Blockierer. Wir haben darüber gesprochen, insbesondere Peter Friemuth und auch die Präsidenten aus dem Norden und aus Bayern sollen da eher skeptisch sein. Daniel Mayer formuliert das Ganze folgendermaßen, also Sportchef vom HFC: Es geht nur um Macht. Tja, und da muss eine ganze Menge passieren, bis das aufgebrochen wird, also in 9 Tagen die nächste Sitzung. Von immenser Bedeutung.
Feuer drin im Ostfußball, Freunde. Wir gehen in die Crunch-Time auf mehreren Ebenen. Und es ist doch einfach schön, dass wir da jede Woche wieder so das einmal so auseinandernehmen und das einordnen. Das finde ich richtig gut.
Ja, zumal
macht einfach Spaß.
Ja, ne? Spaß. Also muss jetzt natürlich auch ein bisschen was passieren, weil der Spaß kann ganz schnell vorbei sein. Das haben wir auch schon gesagt, wenn das Ding nämlich scheitert, dann ist es vorbei. Also dann wird der Nordosten auf 10, 15, 20 Jahre keinen eigenen Aufstiegsplatz bekommen. Jetzt zählt es. Das muss man tatsächlich genauso sagen. Und ich glaube, es gab auch noch nie eine so breite Front an Vereinen bundesweit, die gesagt haben, jetzt muss hier was passieren. Von daher sind das wirklich entscheidende Tage und entscheidende Wochen in dieser Frage. Und man kann da wirklich nur die Daumen drücken, dass diese unsägliche und unerklärlich unfaire Regel endlich gekippt wird. So, das Wort zum Sonntag am Montag. Jungs. Hat großen Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal die Bitte, schreibt uns eure Aufholjagden, egal ob sie für euch verlaufen sind oder gegen euch. Wir sind sehr gespannt, was da so alles passiert ist in eurem Fan- oder Fußballerleben. Und natürlich, Jungs, sehen wir uns in 6 Tagen schon wieder, und zwar schon live, oder? Auf der Buchmesse. Das wird toll.
Das wird Halle 2, Audiobühne, 14:30, Freude der Nacht. Das wird Spektakel.
Paddy macht Kinderschminken.
Und Gregor eine Choreo.
So. Das ist der Plan. Gerne vorbeikommen und bis dahin genießt die Woche. Jungs, hat Spaß gemacht. Haut rein, schöne Grüße.
Schöne Woche, macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags überall, wo es Podcasts gibt.